Was ich sehr schön finde, ist, es sieht jetzt gerade echt so aus, als wenn wir so Kommentatoren wären. So. Keine professionellen Kommentatoren.
Hallo, hier ist der gelebte Durchschnitt. Der Podcast von Olli und Mike.
Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz.
In diesem Jahr reisen viele mal nicht in die Ferne und machen dafür Urlaub in der liebenswerten Provinz. Da gibt es nämlich tolle Ziele. Wohin Olli und Mike im Winter oder Sommer reisen, was das mit James Bond zu tun hat, wen sie unverhofft im Urlaub getroffen haben und wie der Start in den Urlaub bei beiden richtig missglückt ist, erfahrt ihr in dieser Folge von Der gelebte Durchschnitt mit Oliver Hofmann
und Mike Pagels.
So, ihr Lieben, ja, Urlaubszeit, ich weiß nicht, ob ihr im Urlaub seid, ob ihr uns gerade im Urlaub irgendwo entspannt auf der Liege liegend hört oder zuschaut. Wir haben noch keinen Urlaub, du musst noch arbeiten.
Ja, noch diese Woche.
Aber deine Jungs haben schon Ferien.
Die haben schon Ferien.
Haben schon Langeweile?
Nein.
Nein, weil die müssen auch beim Putzen und so
jetzt helfen? Nee, das dürfen sie. Also sie müssen nicht, aber die haben auch keine Langeweile. Spielen dann Lego oder
cool,
diese ganzen Minecraft-Sachen natürlich.
Ja, genau. Ja.
Aber ganz wichtig, Medienzeit muss reglementiert werden. Ne?
Oh, das heißt, wie lange dürfen Sie immer?
Am Wochenende 45 Minuten.
Das, ja.
In
das
der Woche 30 Minuten.
Mhm.
Mit Ausnahmen.
Auch in den Ferien?
Das sind die Ausnahmen.
Das Da geht's schon los.
Ja.
Okay. Das ist gut. Also bei meiner Tochter muss ich auch mal ein bisschen aufpassen. Die macht das aber auch mittlerweile so. Papa, ich will dir mal ganz kurz auf dem Handy was zeigen. So, so ganz geschickt irgendwie so. Oder kann ich mal eben kurz das iPad? Ich muss mal was gucken. So. Nein, musst du jetzt nicht so. Also ich muss da auch echt
ein bisschen. Kannst du da hart bleiben?
Nee, nicht immer.
Ja. Meine machen es ja auch so geschickt.
Mhm.
Also mittlerweile kennen sie ja meinen Trick. Ich verziehe mich ja immer, wenn ich Ruhe haben will, aufs Klo. Momentan ist das echt schwierig.
Ja.
Wir haben halt
Nur noch ein Klo.
Und dann erwische ich meinen Kleinen ab und zu, wie er dann mit runtergelassener Boxbüchse auf der Schlüssel sitzt und sein Handy in der Hand hat und denkt, das wäre das Gleiche wie Zeitung lesen und würde nicht von der Medienzeit abgehen.
Nicht mehr. Reingefallen. Ja, aber es ist interessant. Also die Jungs haben da, und mein Mädel auch, also die haben da echt ihre Tricks drauf. Da muss man wirklich hinterher sein und aufpassen. Also manchmal muss ich auch mein Handy suchen. Und dann, wo ist es? Meine Tochter hat's. Sie dreht immer so Filme mit ihren kleinen Schleichpferden und so.
Aber das ist ja schon wieder kreativ.
Das, ja, finde ich auch kreativ, aber trotzdem, ich kann ja auch mal fragen.
Ne? Also, meine Jungs haben tatsächlich so eine App, so eine Stop-Motion-App.
Ach so, von Lego?
Nicht von Lego, also so eine Freeware. Aber bei Lego haben sie es halt gesehen.
Mhm, genau.
Im Lego-Haus in Billund.
Genau.
Und da gibt es auch so die Möglichkeit, da so Stop-Motion-Filme zu machen.
Ach, cool.
Ganz geile Nummer.
Wie lange dauert es, einen Stop-Motion-Film zu drehen?
Naja, also kommt drauf an, wie professionell du das machen willst. Ne? Also du kannst große Schritte machen, dann hopfst du halt ziemlich schnell hin und her und kannst natürlich auch fließende Bewegungen machen.
Ja.
Dafür brauchst du allerdings, auch viel sehr viel Übung.
Wisst ihr, was Stop-Motion überhaupt ist? Also Stop-Motion bedeutet halt, gibt es hier diese Filme.
Wallace und Gromit.
Wallace und Gromit oder Shaun das Schaf, genau. Das ist alles in Stop-Motion-Technik. Das heißt, jede einzelne Bewegung besteht aus ganz vielen einzelnen Bildern. Da muss, also wenn das Schaf sich bewegt, muss bei einem Foto muss das Auge auf sein, beim nächsten wieder zu und dann bewegt er seine Vorderpfote. Also es dauert ganz lange. Also man muss jede Bewegung irgendwie einzeln abfotografieren und aus diesen ganzen vielen Fotos entsteht dann eine Fotomontage und praktisch ein bewegtes Bild.
Ja.
Ja. So, bei uns auch. Wir filmen übrigens auch alles mit dem iPhone. Und zu Hause schneiden wir das Ganze zusammen. Aber Olli, ist dir wahrscheinlich aufgefallen, wir haben tatsächlich, also wir haben Urlaub, noch nicht, aber es sind ganz viele Urlauber hier schon bei uns in der schönen Provinz.
Findest du?
Also in Weißrude habe ich schon ein paar Kennzeichen. Es sind noch nicht so viele wie sonst, aber ist das natürlich die Frage. Kommen die noch oder meinst du, die bleiben weg?
Ich glaube tatsächlich, dass einige in die Lüneburger Heide kommen, die bislang noch nicht gekommen sind.
Mhm.
Weil wir generell, traditionell haben wir ja eher so die ältere Klientel, wo es hier um Ruhe, Entschleunigung und so weiter geht, die dann auch immer ins gleiche Restaurant gehen, schon seit 40 Jahren und so weiter.
Aber es gibt ja auch tolle Restaurants und Entschleunigung und Ruhe haben wir hier wirklich an jeder Ecke, aber keine lange, langweilige Ruhe, sondern wirklich so eine Ruhe, die entspannt ist. Und nicht nur für Leute ab 70. Also ich,
genau.
Ich selber bin auch gerne in der Heide unterwegs, auch mal einfach zum Wandern und zum Spazierengehen, um einfach auch mal ein bisschen runterzukommen. Ich genieße das eigentlich auch. Also ich finde es hier sehr, sehr lebenswert. Ansonsten gibt es hier echt schöne Ecken. Wir haben neulich schon mal gesagt, bei deiner Hochzeit waren wir alle zusammen in der Nähe von Bisping, an dem See. Wie hieß eigentlich der See?
Der Brunausee ist das.
Der Brunausee? Okay, also genau. Am Snowdom. Snowdom, ganz neu. Snowdom ist nicht ganz neu, aber unter dem Snowdom, da ist jetzt auch eine Eisenbahnwelt irgendwie aufgebaut
worden. Ja, also so wie Miniatur Wunderland.
Genau, nur ein bisschen größer.
Bloß in LGB ist das, glaube ich. Das ist so die Garteneisenbahn. Sie haben so, weiß nicht, 6 cm Spurbreite.
Das ist, glaube ich, diese Playmobil-Größe auch. Ne? Ich glaube, die sind mit Playmobil kompatibel. Doch, ich glaube ja. Also es war, also wenn du eine Playmobil-Eisenbahn hattest, gab es ja früher auch, gibt es auch heute noch, weiß ich gar nicht. Gibt's sie noch?
Ich war nie ein Playmobil-Mensch.
Ach so, nein.
Ich war immer Lego. Also Playmobil hat man so nebenbei auch gehabt, aber irgendwann trennt sich ja die Spreu vom Weizen.
Yeah, yeah. Und Rolling Stones oder Beatles.
Genau.
Playmobil oder Lego.
Take That oder Backstreet Boys.
Ja, genau.
Und bei mir waren es dann halt was Lego.
Okay, ja. Ja, ich war eigentlich auch mehr der Lego-Typ, aber ich hatte halt auch ein riesiges Spielzimmer. Da hatte ich halt diese Eisenbahn aufgebaut und rundherum hatte ich ganz viele Playmobil-Häuser. Und meine Tochter ist jetzt auch so in diesem Playmobil-Ding. Also sie spielt mit Playmobil und Schleich. Schleich, sagt ihr das? Das sind diese Pferde und
genau.
Tiere. Und diese Playmobil-Sachen, ich habe die schon geliebt, aber ich habe tatsächlich auch, wenn ich jetzt recht überlege, doch mehr mit Lego gespielt.
Man kann es natürlich auch beides schön kombinieren, gerade so in Sandkisten.
In Sandkisten?
Ja. Also wenn mein Bruder und ich früher, ja gut, wie alt waren wir da? So im Alter von meinen Jungs jetzt, so 11, 7. Wenn wir dann so eine Sandkiste alles aufgebaut haben, die Sandkiste war nur noch dafür da, um Schlachten zu schlagen. Super. Und ganz wichtig war, dass man an Silvester einen Teppich, der Teppichknaller.
Ja, super, ja.
Genau, den langsam auseinanderfusselt.
Super.
Weil die kann man ja wirklich dann so in die einzelnen kleinen Knaller. Mhm. Und mit denen kann man jetzt so Sprengungen hervorrufen. Das sind so.
Wegen solchen Sprengungen bin ich einmal von der Schule geflogen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Aber nicht wegen der Kleinen.
Nicht wegen der Kleinen, nein. Wir haben uns sowas Kleines selber gebaut.
Lernt man das auf der Waldorfschule?
Das lernt man nicht auf der Waldorfschule. Das lernt man von einem chemiebegeisterten Freund, mit dem man zusammen aufwächst. Und von dem man dann halt solche Sachen lernt.
Ich bin hier gerade in dieser Küche nur von kriminellen Elementen.
Ja, genau. Genau. Also lass uns auf ein anderes Thema kommen. Es sind noch nicht so viele Urlauber. Also du hast das Gefühl, dass es noch nicht so viele Urlaube sind zurzeit hier.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt es generell immer im Straßenverkehr. In dem Augenblick, wo ich morgens auf dem Weg zur Arbeit anfange zu fluchen, weiß ich, es ist Touristensaison. Weil die meisten so, Landstraße mit 75, weil man kann ja so schön Heide sehen und Roggenfelder und Weizenfelder und das sieht alles so toll aus und das kennen wir aus der Stadt nicht. Und dann fahren die wirklich mit 75.
Ich hatte tatsächlich eben auf dem Weg hierher zwischen Wisselhövel und Neunkirchen, da bin ich auf der Landstraße gefahren, als ich zu dir nach Schneverdingen geduckert bin. Und da hatte ich ein Auto von mir, was in der Tempo-100-Zone, ich glaube, 70 oder so gefahren ist. Das kam aus GT. Was ist GT? Was ist
Gütersloh?
Gütersloh?
Ist das Gütersloh?
Ja. Das Gütersloh, ja.
Wir dürfen ja wieder raus.
Dürfte wieder
raus. Das war ja Bielefeld, oder? Bielefeld gibt es nicht. Gütersloh war doch hier.
Ja, Gütersloh stimmt.
Gütersloh war doch hier.
Tenius, ne? Ja, aber ich glaube, die dürfen wieder raus.
Wir dürfen wieder raus?
Ja. Also scheinbar dürfen sie wieder raus. Also jedenfalls hatte ich ein Auto aus GT vor mir mit Tempo 70 in der 100er-Zone. Was ja ein bisschen anstrengend ist.
Ja. Und ich bin ja auch einer, ich fluche ja beim...
Ich auch.
Ja?
Ja, total.
Das kann ich mir so gar nicht vorstellen.
So doch, richtig so mit... Ich fluche so dermaßen ab. Und ich benutze Wörter, die kenne ich sonst gar nicht.
Ich habe mir angewohnt durch meine Kinder, ich fluche zu gerne. Das ist ja auch bewiesen, wissenschaftlich, dass man, wenn man wirklich flucht, man mehr Schmerz aushalten kann. Also wenn man richtig flucht, dann hält man den Schmerz länger aus, ging irgendwie um Eiswasser oder so.
Ach so, ja.
Auf jeden Fall musste ich mir angewöhnen, nicht mehr zu fluchen, weil meine Frau nicht wollte, dass meine Kinder diese ganzen Worte aufnehmen.
Ja.
Natürlich kennt ihr das auch. Ich bin aber dann rübergegangen ins Klingonische.
Oh. Der Klingonische. Oh, ich lese gerade tatsächlich. Fluchen hilft gegen Schmerzen. Wer flucht, löst eine wichtige Reaktion im Körper aus. Fluchen gehört vielleicht nicht zum guten Ton, kann aber schmerzlindernd wirken. Okay. Hast recht. Okay, erzähl weiter nochmal.
Das Klingonische Fluchen geht dann, indem du nur die ersten 2 bis 3 Silben sagst des Schimpfwortes und die Vokale weglässt. Also sowas wie dann ist das Klingonisch.
Ja.
Tut genauso gut, als wenn du es aussprechen würdest. Deine Frau wird dich komisch angucken, aber es ist...
Die gucken mich so auch komisch an. Aber Schatz, ich hab dich doch auch.
So. Guckt die eigentlich unseren Podcast?
Die hat unseren Podcast geguckt, ja. Und
nur einmal.
Nein, nein, nein. Sie hat ihn geguckt und hat auch gelacht an einigen Stellen.
Aber an den falschen.
An den falschen Stellen, ganz klar. Also sie hat zum Beispiel gelacht, als ich erzählt habe, dass ich unsere Tochter zum Reiten begleite. Das hast du einmal gemacht. Und meine Tochter lag auch auf dem Sofa und hat gelacht. Ich so, wie bitte? Also ich war ja wohl mindestens 2-3 Mal mit euch irgendwie zum Reiten. 2-mal vielleicht. Okay, also ich muss zugeben, ich war 2, vielleicht 3 Mal mit zum Reiten. Ansonsten ist meine Frau immer zum Reiten gefahren.
Aber du hast auch gesagt, manchmal.
Ja. Und meine Söhne, verdammt nochmal, die haben sich auch bei mir gemeldet. Die haben gesagt, so, was erzählst du da eigentlich für einen Quatsch mit dem Film, den wir da zusammen geguckt haben? Mit Bugs. Das war nicht Bugs. Bugs ist dieser Film, dieser Disney-Film, irgendwie das große Krabbeln. Den Film, den die Jungs immer noch toll finden, oder zumindest der Große findet ihn großartig, und ich habe den früher mit denen irgendwie geguckt, der heißt
Starship
Troopers. Starship Troopers, genau. Mensch, ich weiß doch auch nicht, wie die Filme alle heißen. Auf jeden Fall, das ging da um Wanzen, und es war nicht Bugs, das große Krabbeln, sondern halt Starship Troopers. Den Film habe ich mit meinen Jungs früher geguckt, als sie noch klein waren, und den fanden sie ganz toll, und der eine findet den heute auch noch toll, der andere hat gesagt, warum musst du sowas erzählen, das ist peinlich. Aber pass mal auf, Urlaub in der Heide, ne?
Genau.
Wir sind jetzt nicht so die typischen Urlauber, weil wir hier wohnen, wir machen nicht so oft Urlaub in der Heide, aber es gibt ganz viele, die auch tatsächlich in hier Center Parks gibt es noch, Center Parks in Bisping, da fahren ganz viele hin.
3500 Betten.
Ja.
Wenn der voll ist, ist voll.
Ist wirklich. Und da habe ich früher zum Beispiel auch so Ende der 90er habe ich da angefangen, Musik zu machen. Also mittwochs, 2-mal in der Woche habe ich da aufgelegt.
Ja, ich auch. Mittwochs und freitags.
Ja, genau. Genau. Da an dem Billardtisch da oben.
Genau, genau, genau.
An der Bowlingbahn.
Ja, an der Bowlingbahn.
Und dann warst du auch?
Ja.
Und wieder eine Schnittstelle.
Und dann kamen die Animateure immer noch, die,
ja, genau,
wie sie alle hießen.
Genau.
Und dann haben sie Kindertanz gemacht,
genau,
von ich glaube, von 6 bis 8. Und dann um 8:30 ging, genau, da die Erwachsenen-Disco los. Und immer dann, wenn ich gekommen bin, hat Tom Ludwig schon gesungen.
So, ja, da war ich schon nicht mehr dabei.
Nee. Ach.
Tom Ludwig singt Songs von Phil Collins, singt auch bei einer Genesis-Coverband. Und ich finde, Tom Ludwig teilweise besser als das Original, muss ich jetzt sagen. Ich habe mit Tom Ludwig auch schon oft auf der Bühne gestanden zusammen. Macht sich Spaß, mit ihm zusammen zu singen. Und auch Tom Ludwig hat, wie wir, mal im Center Park eine Weile gearbeitet. Er als Sänger und wir als DJs. Ganz lustig. Center Parks in Bisping. Ja, genau. Also da machen viele Urlaub, auch heute noch. Und dann ganz in der Nähe gibt es noch in Wietzendorf das, wie heißt das?
Südseecamp.
Südseecamp, genau. Hast du da auch mal Musik gemacht?
Nein. Da noch nicht.
Nee, da war ich auch nur 2 Abende oder so.
Apropos Südseecamp, wenn du in den Urlaub fährst, wo macht jemand wie Mike Pagels Urlaub?
Bin tatsächlich offen für alles, also gerne im Inland, gerne im Ausland. Es gibt so Ziele, die ich immer wieder besuche. Es gibt aber auch Ziele, die mir einmal reichen. Also so, was ich immer zum Beispiel wieder mache, ist, wenn ich in den Skiurlaub fahre, ich fahre unheimlich gerne Skiurlaub, fahre ich nach Obertiljach. Obertiljach ist ein ganz, ganz kleines Dorf in Osttirol. Also man muss einmal quasi fast bis zu den Dolomiten fahren. In Österreich ist das kurz vor der italienischen Grenze. Also man sieht auf der Bergspitze oben schon die italienische Grenze. Ein ganz, ganz kleines Dorf, abgeschieden mit 700 Einwohnern. Und das hat zum Beispiel das James Bond Filmteam für sich auch entdeckt, weil die einen Drehort gesucht haben für Spectre.
Okay.
Spectre, den James Bond, ja, hast du ja vielleicht gesehen. Da kennst du diese Filmszenen mit dem Flugzeug, wo das Flugzeug da durch so eine Waldschneise fliegt und dann an so einem Hang runterfährt, weil er die Tragflächen verloren hat. Und so. Das ist alles in Obertilliach gedreht worden. An dem Skihang, wo ich Skifahren gelernt habe und wo meine Kinder Skifahren gelernt haben.
Nein.
Doch. Und die haben das nämlich bewusst da extra gedreht, diese Filmszenen in Obertilliach, weil dort halt ringsrum keine größeren Orte sind, keine Schaulustigen hinkommen und weil das schön abgeschieden ist. Und das sind wirklich von Walsrode bis nach Obertilliach 998 Kilometer, also fast 1000 Kilometer zu fahren mit dem Auto. Und das Witzige ist, vor 3-4 Jahren, als ich mit meinen Söhnen irgendwie das letzte Mal gemeinsam mit allen beiden dort war, bin ich morgens irgendwie in den Frühstücksraum gekommen da in der Pension und dann: Mike, du hier, DJ Mike? Ja? Also man ist 1000 Kilometer von zu Hause entfernt, in einem Ort, wo sonst kein Mensch hinfährt, und sitzt dort eine Skigruppe aus Schneverding.
Geil.
Also hier aus deinem Ort.
Ja.
Und da gibt es eine Gruppe, die fährt da auch irgendwie einmal oder alle 2 Jahre hin. Fand ich total witzig.
Hast du jetzt keine Angst, dass da jetzt durch den Podcast so viele Leute darauf kommen, da auch nach Obertilliach?
Nee, da macht sich bestimmt keiner. Nein. Das ist so abgeschieden. Die meisten wollen ja auch so ein bisschen Action haben. So, das gibt es da halt nicht. Also die Lifte sind da, das ist das Schöne, direkt an den Gasthäusern, an den Pensionen ist gleich immer ein Lift. Man kommt aus der Tür raus und muss nicht weit laufen. Man muss nicht mit dem Skibus irgendwo hinfahren, sondern man ist direkt am Lift, kann da überall hinfahren. Es ist ein überschaubares Skigebiet. Nicht besonders anspruchsvoll, aber für Kinder ist es ein tolles Skigebiet und für Erwachsene ist es halt auch, man kann drumherum wandern. Man kann auch mal schnell in die Dolomiten fahren. Also so 30 Minuten ist man in Italien, also direkt da so bei den Drei Zinnen und so. Also super schöne Gegend. Bruneck ist da in der Gegend. Das ist der Ort, wo Markus Lanz herkommt. Südtirol. Ganz, ganz tolle Ecken gibt es da. Also lohnt sich dahin zu fahren, aber ich weiß, das werden nicht viele machen, weil die meisten brauchen dann irgendwie auch einen Swimmingpool oder sowas in ihrem Hotel. Das gibt's alles nicht. Also da gibt's wirklich nur ganz kleine Hotels, Pensionen und ich glaube, ein Hotel hat jetzt einen Swimmingpool.
Ich merke schon, also dein Herz, das schlägt für Obertilliach.
Und das Witzige, es gibt hier in Soltau einen Heidesänger, der heißt Katschi. Ich weiß nicht,
ob Katschi der Heidekaktus.
Und der hat ein Lied über Obertilliach
gesungen. Nein.
Weil der nämlich auch zu dieser Skigruppe gehört.
Katschi der Heidekaktus. Ja, weißt du, wo ich den habe ich mal kennengelernt? Und zwar hier im Hotel auf dem Tennisplatz.
Achso, hier,
bei dir stehen. Ja, genau, bei Stuck. Mhm. Da habe ich mit meinem Kumpel Tennis gespielt. Und dann sind wir in der Umkleide, völlig verschwitzt und so weiter. Und dann kam der rein und hat uns sofort zugelabert.
Ja,
und ich dachte dann, was will der denn?
Netter, das ist netter.
Und dann kam er, hier kennt er den Heidekaktus. Nee, das bin ich. Und dann ging der ins Auto und holte nochmal 8 CDs raus von 1 bis 8. Der Heidekaktus, zack, hat er so das mitgegeben. Ja. Ist ein netter Typ,
super, ist so ein
richtiges Unikum.
Unikum macht leidenschaftlich halt so Schlagermusik. Ist halt nicht jedermanns Sache, aber ein total netter Typ. Und die CDs sind eigentlich auch ganz lustig. Ich habe auch 2 CDs von ihm zu Hause. Und auf der einen ist halt ein Lied über Tilliach. Und der gehört halt auch zu dieser, das ist eine größere Familie, die da zuhängt, die ich auch noch kenne. Und die waren halt da in dem Urlaub auch. Und ich komme da morgen.
Das ist lustig.
Ja,
also
wenn es 1000 Kilometer, man rechnet mit nichts irgendwie.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja so, dass das Prominente erleben sowas. Also ich war einmal im Skiurlaub. Ich bin überhaupt keiner.
Kein Skifahrer?
Nein, überhaupt nicht. Schnee hat 2 ganz, ganz blöde Eigenschaften.
Und du warst im Skiurlaub im Snowdome, oder?
Nee. Ich war schon, ich weiß gar nicht, so hier Amadee, das
Skigebiet
Amadee.
Salzburger Land und so.
Genau. Schnee ist kalt. Mhm. Und wenn er nicht mehr kalt ist, ist er nass. Das sind 2 Sachen, die mag ich überhaupt nicht.
Okay.
So, das ist also dieses dicke Anziehen, dann schwitzen und so. Ah, ist alles nicht geil. Auf jeden Fall, als ich denn da war, saß ich in der Lobby und da kam dann hier der Obdenhövel rein.
Ach so, hier, Matthias.
Mhm. Und dann kam der rein und ich habe gesagt, ein Promi. Also da war ich kurz davor zu fragen, ob man mir nicht ein Autogramm geben möchte.
Kein Selfie oder so.
Nein, damals war das
gab's noch nicht Selfie. Gab's noch
nicht. Also von daher, wenn dann halt so einer reinkommt, bei Promis kennt man es. Mm-hmm. Man selber ist ja aber doch sehr überrascht. Ich habe es ein bisschen kleiner erlebt, aber ich war mit meinem Vater und meinem Bruder Geocaching-Touren. Wir machen immer wir fahren irgendwie so Stunde, anderthalb Stunden Autofahrt um Hannover herum, versuchen was zu erreichen. Mm-hmm. Da ging es nach Quedlinburg. Da waren wir in Quedlinburg und haben da dann 3 Tage lang gucken wir uns den Geocaches aus und laufen dann durch den Wald. Eigentlich im Endeffekt ist es Wandern mit Abenteuer. Mm-hmm. Und hinterher dann.
Ein schönes Hobby, ne?
Also, total. Total. Ja. Macht echt Spaß. Und hinterher halt schön was essen und was trinken. Jedenfalls waren wir da in einer Kneipe. Ich hatte mich schon gut einen reingekippt. Wir waren schon gut auf Sendung, ich zumindest. Da gibt's immer so, wir suchen uns immer auch Hotels aus, wo eine eigene Brauerei mit dabei ist.
Sehr gut.
Das heißt also, du hast anderes Bier. Mhm. Das geht meistens viel schneller in die Birne als. Das Normale.
Ist aber auch leckerer.
Ja, und die haben immer irgendwie so einen Braumeister-Schluck oder so irgendwie so eine regionale Schnaps und die man immer so neben so einen Beschleuniger. Ja, jedenfalls hatte ich schon alle Lampen an, komme ich um die Ecke und sehe unseren ersten Stadtrat von Schneverdingen, der mich freundlich grüßt und sagt, hallo Herr Hofmann, so sieht man sich auch mal am Wochenende, ne? Und ich denke super. So, ja, war auch witzig.
Ja, lustig. Sowas passiert ja sonst auch auf Mallorca, ne?
Da trifft man viele?
Da trifft man viele, ja. Und da ist mir das tatsächlich auch passiert, aber da war es ja angenehm. Also es hat auch in einem feuchtfröhlichen Abend geendet. Also da habe ich meinen Kumpel Leo getroffen. Der war da irgendwie, hat irgendwo in einem Haus eingehütet. Da hat jemand, der auf Mallorca lebt, Urlaub gemacht, woanders. Und Leo ist so lange in das Häuschen irgendwie. Und dann haben wir uns in einem kleinen Städtchen durch Zufall getroffen und haben da zusammen dann einen Abend verbracht. Das war sehr lustig.
Ich war noch nie auf Mallorca.
Noch nie?
Nee. Ich glaube, ich bin und einer. Ich habe schon so viel Positives gehört.
Ja.
Also, sowohl von den Leuten, die sagen, da musst du auf jeden Fall hin. Aber so geil. Einmal saufen. Endlich normale Leute. Als auch die anderen, die sagen, nein, das ist so ruhig da, auf der Finca da oben. Wir konnten das Meer sehen. Mm-hmm. Wir haben jeden Morgen Yoga gemacht. Also du hast beide Extreme.
Mm-hmm. Muss ich wirklich sagen, es ist echt eine reizvolle, also es ist eine ganz, ganz tolle Insel. Du hast so viele verschiedene Ecken, so viele verschiedene ja, Atmosphären, aber auch Landschaften. Also so Bergiges hast du da genauso wie schöne Strände und schöne Buchten mit kristallklarem Wasser. Also wo man wirklich denkt, das ist sonst doch eigentlich nur, was weiß ich, in der Domrep oder sowas möglich. Mhm. Also hätte ich selber auch nicht für möglich gehalten. Wir sind auch, muss ich gestehen, vor 2 Jahren das erste Mal nach Mallorca geflogen. Mhm. Und dann haben wir gleich gesagt, das machen wir nächstes Mal nochmal. Also nächstes Jahr nochmal. Und im letzten Jahr war es dann so, dass wir gesagt haben, ja, okay, Mallorca war jetzt ganz schön, aber jetzt gucken wir nochmal was anderes an. Aber im Winter überkam uns dann schon wieder so dieses Gefühl, irgendwie hätten wir jetzt doch mal wieder Bock auf Mallorca. Nee, also wir haben ganz unten in Colonia Sant Jordi, ganz unten an diesem südlichsten Zipfel irgendwie so ein kleines Hotel gehabt, ganz süß, irgendwie auch nichts Großes, also jetzt nicht irgendwie so mit überfüllten Poolbereich oder so, sondern wirklich. Die haben auch nur wenig Zimmer gehabt. Es gab sehr gutes Essen, so ein Schweizer Hotel, irgendwie familiengeführt. Und das haben wir im Internet gesehen, hatten da gute Bewertungen gesehen und so. Und es war irgendwie bezahlbar. Ist ja auch immer noch wichtig so, ne? Weil du kriegst ja auf Mallorca auch von super billig bis hin zu, was weiß ich, 1000 Euro die Nacht irgendwie, alles Mögliche. Und das war halt so, wo wir gesagt haben, komm, da können wir irgendwie mal 9 Tage hinfliegen und können uns so einen Mietwagen leisten und das alles irgendwie. Und das war total traumhaft. Für Lotta, unsere Tochter, war das total schön. Wir hatten einen riesen Pool da gehabt. Für mich war es auch schön. Und ich konnte im Meer baden. Das war direkt am Meer mit Blick aufs Wasser. Da ist so eine Insel noch vorgelagert da unten. Irgendwie hat man das morgens so gesehen im Meeresdunst. Also total schön, muss ich sagen. Hat uns wirklich überrascht, wie schön Mallorca tatsächlich sein kann. Und wir haben es im nächsten Jahr gleich wieder gemacht. Und wir wären in diesem Jahr auch ganz gerne wieder hingeflogen. Aber ja, jetzt mit Corona haben wir gesagt, nee, jetzt erkunden wir tatsächlich Deutschland. Also wir werden in diesem Jahr in Deutschland auf Tour gehen. Wir werden so an der Mosel entlang, also so eine Tour Mosel, nahe Rhein, Main, Neckar machen. Also so von Frankfurt über, also Freunde besuchen auch, dann rüber nach Cochem, Koblenz, Trier, dann nochmal so einen Bogen schlagen nach Heidelberg und Darmstadt, Frankfurt dann wieder zurück irgendwie so. Ne? Also so diese Weingebiete, ein bisschen Wein einkaufen und so und ein bisschen gucken. Superschöne Gegend, so Trier und so. Warst du da schon mal?
Es gibt in der Nähe von Trier einen Park, einen Eurostrand. Ich habe im Eurostrand im Eurostrand im Findl habe ich ja als Animateur gearbeitet. Mhm. Und es gibt einen Schwesterpark. in Leiven, so Bernkastel-Kues, genau. Trier, da so die Ecke. Und ja, da musste ich dann auch mal eine Woche aushelfen.
Ja.
Und von daher war ich da schon mal, aber jetzt nicht wirklich bewusst.
Okay. Das heißt, du hast da mehr gearbeitet und hattest nicht so richtig Zeit, dir die
Gegend. Man hat sich halt sehr schnell irgendwie als Animateur, bist du halt den ganzen Tag auf Sendung. Und abends machst du halt irgendwie, wenn du Feierabend hast, suchst dir eine Kneipe, die suchst dir am ersten Tag und die behältst du dann die nächsten 7 Tage und dann fährst du wieder Haut.
Ja, gut. Ja, wir wollen uns die Gegend mal mit angucken. Ich war schon mal in der Gegend und fand das früher ganz toll und ich wollte es jetzt gerne noch mal irgendwie meiner Frau und meiner Tochter irgendwie auch noch mal zeigen. Und tatsächlich ist mein großer Sohn, Julian, in der Gegend entstanden, sagen wir so. Nach einer Weinverkostung.
Also an dieser Stelle, Julian, wenn du da was zu sagen möchtest, schreibst du unten in die Kommentare. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was meinen deine Söhne mit Papa, das ist peinlich. Jetzt weiß ich es.
Nein, ist nicht peinlich.
Nein, es ist was völlig Natürliches.
Ja, nee, aber sag mal ganz kurz, also Mallorca kann ich dir wirklich empfehlen, ist auch mit Familie eine ganz tolle Sache. Vor allem ein Vorteil ist, du musst nicht lange fliegen. Du bist echt schnell da. Das geht ja aber auch so mit anderen Sachen, so Korsika oder so geht das auch. Aber da sind die Verbindungen nicht ganz so toll. Nach Mallorca geht ja wirklich von jedem Flughafen irgendwie aus eine Verbindung. Und du findest überall was. Und es ist überall bezahlbar. Jetzt sag mal eben ganz kurz, wo würdest du denn sonst noch gerne mal hin? Oder bist du auch so ein Urlauber, der immer wieder an die gleichen Orte fährt? So wie ich mit nach Tiljach immer fahre?
Ja und jein. Mhm. Also wir fahren die letzten 10 Jahre, glaube ich, oder 11 Jahre fahren wir immer nach Dänemark.
Also Dänemark ist toll.
Immer, ja, das ist toll. Mhm. Also es ist total zum Entschleunigen, total zum Entspannen.
Und aber auch total teuer.
Ganz ehrlich, gar nicht mal so, wie man es mal sagt. Also ja, Alkohol ist teuer, Zigaretten sind teuer. All das, was du jetzt sagen würdest, mal zum Rotwein oder so, ne? Das ist ein bisschen teurer. Aber auch wenn du das einheimische Bier kaufst, dieses, ich weiß nicht, Royal heißt das, glaube ich.
Tuborg.
Nee, Tuborg gibt es da auch, aber es ist meistens in den Dosen. Royal nehmen wir mal, das ist das Billigste. Mhm. Das ist, glaube ich, so für Dänemark so wie Oettinger für uns.
Das dänische Oettinger heißt.
Aber uns schmeckt es.
Okay.
Und dann, ja, dann bezahlst du halt für so eine Kiste halt auch dann irgendwie 16, 18 Euro. Mhm. Ist vielleicht ein Euro teurer, als es jetzt hier bezahlen würdest, aber.
Aber Fleisch und sowas ist auch teurer, ne?
Ja. Fisch ist definitiv teurer.
Also Fische auf jeden Fall, ja.
Und das ist, hat mich völlig fasziniert, weil ich dachte, du fährst an die Küste, da sind Fischer. Mhm. Du bezahlst ja keinen Handelsweg mehr. Mhm. Du bezahlst ja wirklich vom Kutter runter. Das heißt, der ist super frisch. Aber das ist auch der kürzeste Weg. Das heißt, du müsstest doch ganz viel sparen. Nein.
Nein.
Also da geht es auch mal ganz schnell, dass du irgendwie so ein bisschen Lachs gekauft hast und so ein paar Garnelen und dann nochmal so ein paar Dorschbäckchen. Und dann sagt die nette Frau hinterm Tresen, was es kostet. Das Einzige, was du verstehst, ist der Preis. Mhm. Ansonsten redet sie
dänisch. Diskutive.
Genau, und dann sagt sie halt irgendwas von 84 Euro und du sagst,
naja, wir sind im Urlaub.
Ja, genau. Naja, was kostet die Welt? Wir sind im Urlaub. Aber wir sind dann wirklich...
Morgen kochen wir kochen wir irgendwie Spaghetti Bolognese.
Genau. Wir sind auch wirklich nur diesen einen Tag im Urlaub dann. Ja. Aber Dänemark ist einfach schön.
Ja.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich versuche meine Frau schon seit Jahren zu überzeugen, nach Kroatien zu fahren. Weil die schönsten Urlaube mit meinen Eltern habe ich in Kroatien erlebt. Mhm. Porto Roche. Das ist da Istrien. Mhm. Istrien ist ja oben sozusagen diese kleine Halbinsel in Slowenien, wo es zu Kroatien rüber geht, also Istrien. Dann Split oder Zadar, das sind halt so richtig schöne Urlaube gewesen. Mhm. Halt 3 Wochen haben wir damals immer gemacht. Und, ja, morgens ist unser Vater mit uns und Muttern an den Strand gefahren. Dann haben wir einen Sonnenschirm gemietet, 2 Liegestühle gemietet. Mhm. Wir Kinder haben unser Laken ausgebreitet. Dann haben wir unsere Bauchtasche bekommen. Bauchtasche. Da waren dann ein paar Dinar drin. Oh. Und dann ist man flaniert.
Ja.
Und hat Leute kennengelernt, andere Kinder kennengelernt. Man hat zwischen den ganzen Sonnenanbetern hat man Verstecken gespielt, sich einfach irgendwie neben andere Leute daneben gelegt und so getan. Also wirklich so wirklich so ein Urlaub. Mhm. Sich natürlich auch tierisch verbrannt,
weil man
beim Schnorcheln natürlich damals gab es noch keine wasserfeste Sonnencreme. vier Stunden gestorchelt, ne? Ja. Und dann 3,5 Stunden abends mit Joghurt auf dem Rücken. Ja, also das sind tatsächlich so die Sachen, wo ich gerne hin möchte. Und wenn die Kinder dann irgendwann alt genug sind, dass sie nicht mehr mit uns mit wollen, dann steht für mich ganz oben auf dem Plan so eine Amerika-Tour. Ich habe Bekannte in Kanada, ich habe Bekannte in Michigan, Kentucky, San Diego und in
Guadalajara. Das kann man ja alles miteinander verbinden, genau. Alles dicht bei, ne?
Und Guadalajara.
Guadalajara.
Das würde ich so sagen, Kanada, dann einmal durch Amerika. Und
dann durch die Mauer durch.
Genau.
Ja, Amerika ist aber für mich gerade so ein, also wir haben dieses Jahr eigentlich tatsächlich, wir hatten vor, in den Osterferien nach New York zu fliegen. Wir haben uns irgendwie drauf gefreut auf New York und so, aber irgendwie durch Trump und so ist uns dieser ganze Spaß an Amerika so ein bisschen verloren gegangen irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir so eine Abneigung und ich habe halt auch eine ganz schlechte Erfahrung mit, es wäre jetzt mein zweiter Versuch gewesen, nach New York zu kommen. Das erste Mal New York ist bei mir ganz fürchterlich gescheitert. Ne, also wir sind 2011 wollten wir komplett Family, also meine beiden Jungs, Lotta gab es da noch nicht, meine Frau und ich, wir wollten nach Amerika fliegen. Ich hatte alles schön gebucht irgendwie, New York ein paar Tage, also so eine Woche New York und dann halt eine Tour runter über Washington nach Florida. Und Florida dann nochmal schön Key West und so und Miami und sowas. Hatten wir alles gebucht, alles fest und wunderbar und schön mit Airbus A380, ne, freut man sich ja, größte Flugzeug der Welt und so. Und damals war das noch was Besonderes. Es ging dann los irgendwie, alle wurden aufgerufen, so jetzt Boarding-Card bereithalten und so weiter. Und alle stiegen und stellten sich hin und man freut sich ja dann auch, es geht los. Ne? Und dann kam so mitten irgendwie in dieses Boarding-Szenario, kam dann ein Ausruf, Mr. Mike Pagels, bitte melden Sie sich am Schalter.
Worst-Case-Szenario.
Meine Frau guckt mich an, Kinder gucken mich an, so, wieso soll, ne? Dann musste ich mich halt bei diesem Lufthansa-Schalter melden. Kam eine Dame von Lufthansa, meinte, ja, das tut uns leid, Herr Pagels, aber wir haben gerade von den amerikanischen Grenzbehörden eine Nachricht bekommen, dass wir mit ihrem Einstieg noch warten müssen.
Du stehst da, hä? So was, der man persona non grata, oder?
Alle gucken mich an, so. Vor allem auch, du stehst da wirklich in so einer Schlange und alle Leute steigen ein, die Schlange wird immer kürzer, die Gangway darunter gehen. Und du stehst da, was ist denn jetzt? Wir wollen doch da mitfliegen. Ja, dauert noch einen kleinen Moment, da kommt gleich jemand. Und es dauert tatsächlich. Alle Menschen sind schon eingestiegen ins Flugzeug, es stand nur noch meine Frau, meine beiden Jungs und Horror. Ich. Wirklich an den Lufthansa-Schalter. Ich so, was ist denn jetzt hier? Ne? So, du bist irgendwie aufgeregt, wütend, verzweifelt irgendwie zur gleichen Zeit. Also wirklich ein emotionales Chaos. Und es ist keiner gekommen. Das sollte jemand von der amerikanischen Grenzbehörde kommen und sollte mir erklären, warum ich jetzt noch nicht einsteigen darf. Und dann kam schon jemand aus dem Flugzeug und meinte, Boarding completed. Es fehlen nur noch halt diese vier Personen. Ja, und dann von Lufthansa, die wurden dann auch nervös selber, man merkte das dann halt so. Ja, was machen wir denn da jetzt? Dann würden wir sagen, Sie steigen schon mal ins Flugzeug ein zu meiner Frau und zu meinen Kindern. Und meine Frau, nein, ich steige doch nicht ohne meinen Mann. Also, ne? Also wir waren damals nicht verheiratet, aber ich steige doch nicht hier irgendwie alleine ein. Und aber wir klären das und ihr Mann bleibt einfach noch hier und kommt dann gleich nach. Und dann sind meine Frau, meine zwei Kinder ins mit Flugzeug eingestiegen. So. Und dann kam jemand von amerikanischen Behörde tatsächlich, kam so ein kleiner Mann, sprach auch nur Englisch und meinte, ja, meine Frau, meine zwei Kinder dürfen fliegen, ich nicht. Mein Pass ist nicht in Ordnung. Mein Pass ist nicht in Ordnung, mein Reisepass. Mein Reisepass ist in Ordnung, ne? Man denkt, gehst du halt so durch, null mit dem O verwechselt oder sowas, ne? Die nehmen das ja ganz, ganz genau. Und musst vorher diese ESTA-Sache da irgendwie, diese Genehmigung, dass du in das Land einreisen darfst, musst du vorher ausfüllen im Internet und so, bezahlen und so. Ich habe alles hier, Genehmigung und so, und ich war gerade hier irgendwie beim Schalter von der Bundespolizei, die haben mich auch durchgewunken, alles gut. Also mein Pass ist in Ordnung. No, you will not fly. Also wir werden nicht fliegen. Ohne Erklärung. Auch der Lufthansa nicht gegenüber. Ja, Herr Pagels, die Dame von der Lufthansa dann so, ja, Herr Pagels, da müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen. Also Ihre Frau ist ja jetzt an Bord, Ihre Kinder auch. Wir klären das hier einfach und Sie fliegen in 2 Stunden einfach mit dem nächsten Flieger nach.
What? Das war Kevin allein zu Hause in Hamburg.
Das war der Horror. Also das hört sich jetzt lustig an, aber damals war es echt der Horror, weil man hat sich da monatelang auf diese Reise gefreut. Und dieser Kerl da von den amerikanischen Grenzbehörden, und das Witzige ist, die haben irgendwo in Frankfurt, die haben in München, Frankfurt und Bremerhaven einen Standort dieser amerikanischen Grenzbehörden, nur an diesen drei Orten in Deutschland. Niemand weiß, wo die da sitzen. Die rufen nur an einem Schalter, die durchchecken, wer steigt das Flugzeug ein, und sagen dann an dem Schalter: Moment, da steigt gleich einer an, bitte halten Sie den auf. Wir kommen gleich. Ist verrückt, oder? Wahnsinn. Jedenfalls war es halt so. Und wir konnten dem dann auch nicht hinterhergehen oder nachtelefonieren, was denn nun falsch ist. Und eine Dame von Lufthansa war dann so nett, hat gesagt, wir sagen jetzt im Flugzeug Bescheid, dass sie halt nicht mitfliegen, dass sie nachkommen womöglich. Ja, und allein, ich weiß nicht, wie es deiner Frau gehen würde, wenn sie jetzt allein im Flugzeug sitzt.
Die würde wahrscheinlich die würde das Ding kapern.
Genau. Nein, aber die, muss ich sagen, von Lufthansa, die waren damals sehr, sehr nett, haben sich da um meine Frau an Bord gekümmert. Aber ich durfte nicht mitfliegen. Das Flugzeug flog dann weg, das habe ich noch gesehen, wie das dann da losging ohne mich. Und ich war dann halt aber so, ja gut, dann komme ich halt in 2 Stunden nach. Bis dahin muss das geklärt werden. So, dann ist netterweise von Lufthansa eine Dame mit mir mitgekommen, hat mich begleitet und die hat gesagt, wir klären das jetzt, wir gehen jetzt hier zur Polizei, die gucken mal, was mit dem Pass ist, und dann wird sich das bestimmt alles klären. Und dann setzen wir sie gleich irgendwie, da geht in 12.40 Uhr geht der nächste Flieger, und da setzen wir sie dann rein. So, dann sind wir zur Polizei gegangen, die haben gesagt, wir können mit dem Pass, alles in Ordnung, da ist nichts mit dem Pass. Wir dann, oder die Lufthansa-Dame dann wieder bei Lufthansa angerufen, das war ein Samstag leider. Bei Lufthansa war denn bei der Zentrale schwierig, jemanden zu erreichen und so, und da gab es so eine Notfallnummer, und die haben dann das irgendwie versucht zu klären, und die haben dann bei der amerikanischen Behörde dann nochmal irgendwie Kontakt aufgenommen, und die amerikanische Behörde hat aber gesagt, nee, ohne Visum kann der Mann nicht einreisen. Der Mann muss ein Visum einreichen. Und der dauert so eine Genehmigung ungefähr 2 bis 3 Monate. Oder eine Ablehnung. So, 2 bis 3 Monate. Also nicht 2 Stunden. Es stand aber an dem Tag dann also fest, ich werde nicht nach Amerika fliegen. Und meine Frau und meine Kinder saßen nichtsahnd im Flieger nach New York. Ja. Und ich hatte alles gebucht und alles wunderbar. Und bevor das Flugzeug noch losging, musste ja mein Koffer noch rausgeholt werden aus dem Flieger. Das war dann auch so eine Sache. Ich stand dann da unten an dieser Gepäckabgabe, sollte meinen Koffer dann in Empfang nehmen. Und dann war es ausgerechnet der Koffer von meinem Sohn. Ja, toll. Also das war dann nochmal so eine andere Geschichte. Da habe ich gesagt, komm, schicken Sie den gleich wieder hinterher. Den braucht mein Sohn, den Koffer. Und naja. Und ich habe ungefähr 8 Stunden mit einer Dame von Lufthansa wirklich jede Polizeistation in Frankfurt, mittlerweile weiß ich auch, wo die alle sitzen, von der Bundespolizei bis zur Polizei selber und von amerikanischen Grenzbehörden. Also wenn du zum Beispiel nicht mit Lufthansa fliegst, sondern mit amerikanischen, mit Delta Airlines oder so, wirst du direkt am Schalter gefragt, wenn du da deinen Koffer, bevor du deinen Koffer abgeben willst, wirst du gefragt, wer hat deinen Koffer gepackt? Also steht jemand? Was ist der Grund ihrer Reise? Warum sind Sie mit wie vielen Leuten reisen die? Was sind Ihre Ziele? Wo werden Sie sich aufhalten? Also was. Wie unangenehm und total unfreundlich. Also man hat da eigentlich schon keinen Bock mehr, in die USA zu fliegen. Und so ist es heute teilweise immer noch.
Da fällt mir ein schöner Spruch ein, ein Witz von Johann König. Was grenzt an Dummheit? Kanada und Mexiko, ja. Also, ja. Gut, aber also ich ganz ehrlich, ich bin schockiert.
Ich war auch schockiert.
Ich bin vor allen Dingen schockiert, weil ich gedacht habe, ich hätte den schlimmsten Urlaub ever, 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 ever gehabt. Und jetzt kommst du mit dem Ding rum und ich brauche meine Geschichte nie wieder zu erzählen.
Doch, erzähl gleich, pass auf. Es war dann Samstag. Ich bin dann auf den Samstagabend, bin ich dann halt frustriert nach Hause wieder gefahren, nach Holzrode, während meine Familie noch auf dem Weg nach New York war.
Du bist nicht immer jetzt ins Hotel und hast dir...
Nee, ich habe im ICE gesessen und habe mir eine Flasche Wein reingekippt, tatsächlich. Aber ich bin nach Hause gefahren und die Lufthansa hat dann einen Fax ins Flugzeug geschickt, was meine Frau dann auch bekommen hat, da an Bord, wo natürlich für sie dann auch in Frage stand, dass sie jetzt irgendwie in New York vielleicht doch den nächsten Flieger nach Hause wieder besteigt. Aber ich habe dann auch gesagt, sie soll sich sofort melden, wenn sie da ist. Und dann haben wir telefoniert irgendwie abends noch. Sie war total verzweifelt. Die Kinder haben sich gefreut. Oh, USA, wie geil. New York. Und haben aber meine Frau auch so überredet. So, ja, komm, wir machen das hier schon irgendwie so. Papa kommt schon irgendwie hinterher.
So. Was Papa kann, können wir beide auch.
Aber das Ding wäre gewesen, wäre ich in New York angekommen, dann hätten die mich da glatt festgenommen. Weil am Montag, also nach, als ich wieder zu Hause war, stellte sich heraus durch einen Freund von mir, der in Hannover bei der Kripo arbeitet, der hat mal so Nachforschungen erstellt, was denn da irgendwie mit meinem Pass sein könnte. Und der hat tatsächlich rausgefunden, dass es ein Aktenzeichenvermerk beim LKA oder beim BKA gab. Und zwar hat nämlich die Stadt Walsrode, als sie meinen Reisepass ausgestellt hat, einen Fehler gemacht, irgendeine Zahl, irgendwas verwechselt, hat das aber bemerkt, hat den Pass zurückgerufen bei der Bundesdruckerei, wo der Pass ausgeführt wird. Und sobald dieser ein Pass zurückgerufen wird, gibt es irgendwie eine Notiz. Beim BKA, Interpol, so nach dem Motto, dieser Pass ist wirklich irgendwie auf falschen Angaben gemacht worden oder so weiter und so fort. Und dann gibt es einen Eintrag, einfach so ein Vermerk. Und dieser Eintrag ist beim BKA eingegangen, ist beim BKA aber auch wieder gelöscht worden. Ist bei Interpol eingegangen worden, ist aber bei Interpol nicht gelöscht worden. Das heißt, bei Interpol in Washington stand ich noch auf einer Liste, dass ich mit einem gefälschten oder mit einem Pass unterwegs bin, der nicht in Ordnung ist. Ich wäre in Washington, in New York am Flughafen wäre ich direkt festgenommen worden. Auf jeden Fall war an dem Montag habe ich dann alles Mögliche in die Wege geleitet, dass ich halt noch in die USA kann, weil ich habe dann natürlich die ersten Bilder aus New York bekommen vom Central Park und vom Empire State Building. Und dachte auch so, geil, das habe ich alles schon vorher gebucht und so. Ich habe denen auch gesagt, heute müsst ihr dahin, müsst ihr da und da da sein, dann irgendwie auch World Trade Center Memorial und sowas, ne? Und guckt euch das bitte an und ich habe da schon alles gebucht. Macht es halt ohne mich und ich habe dann halt immer die Fotos bekommen, habe es genossen. War echt schön. New York war echt toll. Jedenfalls irgendwie habe ich alles in die Wege geleitet, habe alle möglichen US-Botschaften angerufen. Das ist echt noch eine Geschichte. Das sprengt eigentlich jeden zeitlichen Rahmen hier. Ich muss nur sagen, montags war ein Feiertag in den USA. Ich konnte niemanden erreichen. Es gab dann eine nette Dame in der amerikanischen Botschaft in Berlin, die mir dann gesagt hat, passen Sie auf, Herr Pagels, es tut mir wirklich leid, was Ihnen da passiert ist. Aber take this number, please. Das ist eigentlich für amerikanische Mitbürger, die hier in Konflikt geraten, also die hier irgendwie Probleme in Deutschland bekommen, für amerikanische Bürger. Die gebe ich Ihnen jetzt und da erreichen Sie einen Kontakt. Das ist nicht kostenfrei, das kostet Geld. Also es hat überall Geld gekostet. Egal, bei welcher Botschaft ich angerufen habe, ich musste erstmal überall $14 abdrücken. Für jeden Anruf, den man bei einer amerikanischen Botschaft tätigt, muss man $14 abdrücken. Das habe ich auch gelernt. So. Und dann, pass auf. Und dann habe ich da dann habe ich diese Notfallnummer und dann halt mit Englisch, irgendwie so mit meinem Schulenglisch, diesem Mann versucht klarzumachen, dass ich sofort zu meiner Familie nach New York reisen will. Ja, musste Visum einreichen. Ich musste tatsächlich ein Visum einreichen. Und was tatsächlich normalerweise 2 bis 3 Monate dauert. Ich habe da aber so viel angerufen, hinterher telefoniert. Ich habe in einem Tag ein Visum ausgefüllt. Ich bin zum Fotografen gegangen, musste ein spezielles Foto machen lassen. Alles an einem Montag. Ich habe das am Montagnachmittag alles fertig gemacht. Also da waren so Fragen drin, wann waren Sie das letzte Mal in den USA? Das war 1992 mit meinen Eltern irgendwie. Dann ging so ein weites Fenster auf. Was war der Grund Ihrer Reise 1992 in den USA? Urlaub mit meinen Eltern. So, geben Sie bitte den Namen Ihrer Eltern ein. Was machen die Eltern beruflich? Das ging nur so weiter. Egal, was du ausgefüllt hast, ging immer weiter. Was waren die Adressen der letzten 3 Arbeitgeber? Also solche Sachen. Also, ne? Also, oh. Ich habe das dann aber alles fertig gehabt und ganz stolz irgendwie eingereicht und habe dann geschrieben so, können Sie das bitte schnell bearbeiten? Keine Antwort bekommen. Nächsten Tag, Dienstag, habe ich dann wieder diese Notfallnummer angerufen. Ich habe gestern das Visum eingereicht, ich habe noch keine Antwort bekommen. Was ist denn da los? So, ja, da müssen Sie sich schon gedulden. Das dauert halt 2 bis 3 Monate. Ich so, nee, bitte, machen Sie da was. So, und dann habe ich tatsächlich am Mittwochmorgen einen Anruf bekommen von der amerikanischen Botschaft in Frankfurt, dass ich am nächsten Tag kommen könnte und vortragen könnte, was mein Begehr ist.
Oh, eine Audienz.
Und am nächsten Morgen um 8 Uhr stand ich in der amerikanischen Botschaft an der Tür und musste ich noch erwarten. Und dann wollten die halt von mir auch wissen, was ich in den USA will. Ich hatte dann mittlerweile vom BKA hatte ich so ein Aktenzeichen bekommen, dass halt das alles okay ist. Auch bei Interpol das Aktenzeichen, das habe ich alles bekommen und dass mein Pass in Ordnung ist. So, ne? Und das habe ich da vorgelegt, habe da so ein Heft vorgelegt, irgendwie so ein Dokument und haben mich angeguckt, haben mich durchlöchert und haben sie mich reisen lassen. Und haben gesagt, ja, sie dürfen in den USA reisen. Ich sofort von der amerikanischen Botschaft in Frankfurt zum Flughafen, Lufthansa und da war die nette Dame, die mich begleitet hat, 8 Stunden, war auch zufällig wieder da.
Ja.
Und, Herr Bargels, und hat sich das geklärt? Ich so, ja, es hat sich geklärt. Ich kann in die USA fliegen. Mit welchem Flieger? Wir machen das alles klar. Ja. Das war total super, wirklich. Ich habe da Umbuchungskosten zwar irgendwie gehabt, das war aber nicht so schlimm. Ich konnte wirklich innerhalb von einer Stunde saß ich im Flieger, im nächsten Flieger nach New York. Ich saß gerade, hatte mein Gepäck oben verstaut, saß drin und ging Bordsprechanlage. Herr Mike Pargels, bitte einmal beim Bordpersonal melden. Ich so, das sag ich jetzt nicht euer Ernst. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ne? Bordpersonal, ja, ich bin Mike Pargels. Was ist denn? Ja, kommen Sie mal bitte mit zur Gangway. Bin zum Gangway gekommen und dann war da halt so ein netter Mitarbeiter von der Lufthansa. Herr Pargels, wir haben mitbekommen, was mit Ihnen passiert ist, was da los war und so weiter und so fort. Wir möchten Sie einladen, diesen Flug in der Business Class von Lufthansa zu genießen. Ich so, oh, geil. Und dann sitzt du wirklich in der Business Class im A380 und kriegst jede Viertelstunde irgendwie so ein Weinchen nachgeschenkt und kommst total hackevoll in New York an. Und alles ist egal. Und dann bin ich in New York angekommen und stehst da erstmal in so einer langen Schlange. Und dann werden deine Augen irgendwie abfotografiert, deine Fingerabdrücke genommen und so. Ne? Das wirst du auch erleben denn. So, und dann sagt er, okay, guy, Mr. Pargels, your passport is not okay. Doch, der ist okay. So, und, also mir ging alles irgendwie. Und ich wurde dann auch schon leicht aggressiv. Und ich gesagt, bitte prüfen Sie es. Und dann habe ich ich habe dieses Aktenzeichen vom BKA und alles noch dabei gehabt. Und ich sage, hier, nehmen Sie das. So, und dann hat er nur einmal die Hand gehoben, kamen 2 Sicherheitsleute und haben mich dann mitgebeten. Und dann saß ich in so einem Raum, da saß ich mit einem Inder, einem Menschen mit Turban, mit 2, 3 muslimischen Frauen saß ich da in einem Raum und musste auf ein Verhör warten. Und das Ding ist, wenn du in New York noch nicht eingecheckt bist, also noch nicht im Land bist offiziell, darfst du noch nicht telefonieren. Du darfst also nicht irgendwie, ich bin am Flughafen angekommen, telefonieren. Du darfst das Handy erst benutzen, wenn du aus diesem Passportbereich raus bist. Mhm, und ich konnte jetzt meiner Frau, meinen Kindern noch nicht mal Bescheid sagen. Ich bin zwar gelandet, ich bin in New York, aber wir können uns erst verspätet treffen. Ich sitze hier noch im Verhör. Es war der Horror. Es war wirklich der Horror. Und dann saß ich da einem Beamten gegenüber und das war wie im Fernsehen. Er saß auf der einen Seite des Tisches, ich saß hier. Und er hat mich richtig angemacht, so. Was wollen Sie in den USA? Oh, what do you want here? So, ne? Also so richtig so, ich so, Urlaub machen. Ich habe Geld bezahlt, ich will hier Urlaub machen in Ihrem Land und habe Hotels gebucht. Ich will New York, Washington, Florida, ich bin hier und da und habe auch meine ganze Liste irgendwie, was ich fürs Visum ja auch schon fertig gemacht habe, irgendwie mit den Hotels und mit den Telefonnummern und Adressen. Habe ich ihm alles hingelegt und die Nummer von BKA und Interpol und dass das alles ein Versehen ist von der Stadt Walsrode.
Aber du wohnst gerne dort, ne?
Aber ich wohne sonst eigentlich ganz gerne dort. Es hatte auch ein Nachspiel für die Stadt, wenn es wurde. Aber egal.
Das musst du uns auch später erzählen. Ja, ja,
genau. Es hat Geld gekostet, nicht mich. Aber jedenfalls, ich habe da 3 Stunden gesessen und war den Tränen nah. Also ich war wirklich, nervlich war ich am Ende und hatte gedacht, fuck USA und scheiß auf dieses Land. Ich hole gleich meine Familie hier ab und wir fliegen wieder nach Hause und ihr könnt euch hier Florida und alles sonst wo hinschieben. Interessiert mich alles nicht mehr. Und er hat dann telefoniert irgendwie mit Interpol und so und hat gesagt, okay, herzlich willkommen in USA. Und dann durfte ich raus. Am Ausgang stand dann noch ein junger Zollbeamter, der fragte, ich hatte halt nur so eine Umhängetasche mal, weil mein Koffer war ja schon in den USA.
Ja, seit 3 Tagen.
Seit 5 Tagen schon. Seit Samstag. Und er so, wo kommen Sie her? Ich so, aus Deutschland. Warum haben Sie, wo ist Ihr Gepäck? Das ist schon hier. Wieso ist Ihr Gepäck schon hier? Ja, ich so, ist eine lange Geschichte.
Wir fangen ganz von vorne an. Walsrode.
Also, calm down. Es war wirklich so, calm down, calm down. Come with me. Ich so, das ist nicht euer Ernst. Ich komme gerade aus dem Büro da hinten, aus diesem Büro, fragen Sie den Officer, ich habe da 3 Stunden gesessen und musste erklären, warum ich in dieses Land will. Ich so, komm, mitkommen. So. Und dann ist er halt nochmal zu so einer anderen Tür gegangen, hat gesagt, hier checken, diese Person checken, der hat kein Gepäck dabei. Und es war der Horror. Und dann haben die das nochmal gecheckt, warum ich kein Gepäck dabei hatte und so weiter und so fort. Und konnte durch Lufthansa auch bestätigt werden, dass mein Gepäck schon da war und so weiter und so fort. Ich hatte wirklich einen Hasskappe auf New York. Aber ich durfte dann eine halbe Stunde später, also 4 Stunden insgesamt später, durfte ich dieses scheiß Flughafengebäude JFK verlassen. Saß in der S-Bahn-Train, hatte erstmal mein Handy rausgenommen dann und habe gesagt, hab meine Frau angerufen, die natürlich auch schon sich wieder Sorgen gemacht hat, logischerweise. Und wir haben dann gesagt, vergesst Grand Central Station, ich komme jetzt zum Hotel. Es war sowieso unser letzter Abend in New York. Am nächsten Morgen ging es gleich weiter nach Washington. Und es war der einzige Tag in New York von diesen ganzen Tagen, wo die da schon da waren, wo es geregnet hat. Die hatten irgendwie wirklich da irgendwie 5 wunderbare Tage im Sonnenschein erlebt. Und als ich gekommen bin, hat es angefangen zu regnen. Wir haben uns im Hotel in den Arm gelegen. Irgendwie die Kinder waren total begeistert. Ah, New York ist so toll und so. So, glaube ich euch. Und es war auch schon dunkel dann mittlerweile, als ich da irgendwie angekommen bin. Und dann habe ich gesagt, hier, komm, lass uns einmal zum Times Square gehen. Ich will einmal in Times Square sehen. Und morgen früh fahren wir weiter nach Washington. Und ich war tatsächlich nie so richtig in New York. Ein Abend war ich am Times Square und es hat geregnet und es war irgendwie auch kein Spaß und ich hatte irgendwie auch Kopfschmerzen und dann haben wir irgendwas zu essen gesucht und gab es irgendwie nur Pommes da, Fast Food und ich war ein bisschen genervt. New York war nicht so das Ding, aber ich wollte dem Ganzen eine zweite Chance geben. Ich wollte New York eine zweite Chance geben und habe gesagt, komm, dieses Jahr fliegen wir nach New York. Habe alles nochmal so gebucht, Osterferien. Aber es hat irgendwie nicht geklappt. Und jetzt habe ich noch nicht mal das Geld wieder.
Vielleicht soll es einfach nicht sein.
Ja.
Vielleicht ist das einfach ein Wink des Himmels, der sagt, hey, pass mal auf, Mike Parkels
und lieber New Mallorca.
York. Ja.
Flieg nach Mallorca. Da gehörst du hin.
Ich glaube auch, wenn man New York und Mike Parkels mischt, dann kommt Mallorca raus. Das ist einfach so.
Ach, du Quatsch. Das ist
ja, jetzt haben wir ganz viele erzählt über Urlaub.
Aber nee, guck mal, das war meine Horrorstory irgendwie. Also das war wirklich meine schlimmste Urlaubserfahrung, die ich jemals gemacht habe. Also das war wirklich durch alle emotionalen Höhen und Tiefen durch. Letztendlich war es ein schöner USA-Urlaub. Wir haben Washington ganz toll erleben dürfen. Das war wirklich toll, 2 Tage irgendwie mit allem drum und dran. Und dann sind wir weiter nach Florida und hatten da eine wirklich tolle Zeit in der Sonne, mit Alligatoren fahren, mit Luftboot fahren durch die Everglades, mit geilem Sonnenuntergang in Key West und Key Largo. Key Largo hatten wir ein tolles Hotel. Ist sogar alles bezahlbar. Ist, wenn man sich die Mühe macht und das selber alles so bausteinmäßig irgendwie zusammenbastelt, dann kann man das auch bezahlen. Man muss nicht irgendwie einen tollen Reiseanbieter buchen, der da irgendwie fertige Pakete für einen zusammenstellt. Man denkt immer, da spart man viel Geld. Oder beziehungsweise man denkt immer, man spart viel Zeit. Es macht aber so einen Spaß, das selber zusammenzustellen. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Stellst du Reisen auch selber zusammen oder buchst du lieber beim Reiseanbieter feste Pakete?
Dadurch, dass ich Dänemark-Urlauber bin,
ja,
wird ein Haus gebucht. Das suchen wir uns Jahr vorher mal aus. Mhm. Also eigentlich, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, gucken wir gleich manchmal sogar im Urlaub noch, welches Haus.
Weil du musst auch so rechtzeitig buchen.
Ne? Ja, ansonsten sind die Guten alle weg.
Mhm.
Obwohl wir generell eigentlich immer im Herbst fahren. Mhm. Also dann, wenn es so richtig raue See ist, wenn man so richtig durchgepustet wird. Wenn man dann wieder reinkommt, den Kamin anmacht, schön muschelig, kuschelig.
Habt ihr denn immer einen festen Ort in Dänemark oder den gleichen Ort?
Also wir haben ab und zu mal was anderes probiert. Blavant haben wir jetzt mal probiert. Werden wir nochmal machen, ist ganz nett, aber ist mir schon zu deutsch. Also es ist sehr,
ist auch das Problem, dass man zu viele Deutsche Urlaub hat.
Dafür haben sie ein ganz tolles Panzermuseum, so ein Bunkermuseum. Extrem interessant. Wir fahren immer an den Ringkøbing-Fjord, so Richtung Sönderweg, Wiedesande, da oben.
Auch schön, ja. Was war bei dir so der schlimmste
Urlaub? Stell dir vor, du freust dich auch auf deinen Urlaub. Es geht nach Dänemark. Du hast am Tag vorher, du weißt, du willst ganz früh morgens los.
Ja.
Weil wenn du früh morgens los bist, kommst du nicht mehr in den Stau um Hamburg und so weiter. Sondern haben wir auch alles schon vorher gepackt. Auto stand vor der Ding. Also wir haben am Abend haben wir noch ein bisschen was getrunken mit Freunden. Waren noch kurz was essen. Ja, und dann kommt man morgens um 6 Uhr raus. Ich hatte noch die Kiste mit den Badezimmerutensilien und komme raus und stehe dann hier vor der Tür und sage, Schatz, sag mal, wo ist denn das Auto? Und er sagt, vor der Tür. Nein.
Das Auto weg?
Das Auto weg.
Sieht denn ernst?
Und
hier zu Hause bei euch?
Vor der Haustür.
Nein.
Und ich, das allererste, was ich gedacht habe, war, da will mich einer von meinen Freunden verarschen.
Ja, ja.
Da ist irgendjemand gekommen, hier mit dem Gabelstapler.
Hat sich den Schlüssel irgendwie heimlich.
Genau, hat das Ding irgendwie hochgebockt oder so. Er hat das drei Straßen weitergefahren und lacht sich zu Hause.
Man hat ja solche Freunde.
Hier auf dem Land kann sowas passieren. So, auf jeden Fall haben wir gemerkt, nee, ist weg.
Nein.
Glücklicherweise hatten wir alle wichtigen Sachen, also die ganzen Klamotten und so weiter. Im Q3 passt nicht viel rein. Hatten wir schon bei Schwiegervater im Bus gepackt. Wir fahren oft mit Schwiegereltern, also mit meinen Schwiegereltern. Mhm. Und da war alles drin. Das heißt, unsere ganzen Klamotten, Bettwäsche und so weiter, das war alles da. Aber der Mixer, weil wir gerne Smoothie machen, die ganzen
alles.
Winterjacken, also das, was man halt so braucht und was man erst mal zum Schluss reinpackt, alles weg. Ja, haben wir Polizei gerufen, haben Schwiegereltern angerufen. Die Schwiegereltern haben dann die Kinder erstmal abgeholt, sind mit erstmal frühstücken gegangen.
Mhm.
Weil nach Frühstücken bei uns nicht mehr.
Nee, natürlich nicht.
Oh Gott. Ja, dann kam Polizei an. Ich kannte den Polizisten, der war auch sehr ruhig, hat auch nochmal, ist immer schön, wenn man auf dem Land die Polizisten dann auch kennt.
Mhm.
Ist dann halt ein anderes Ding. Ja, auf jeden Fall Auto weg. Wir dann schon gesagt bekommen, ja, dann bleibt doch erstmal zu Hause. Und ich sage, nee, wir fahren in Urlaub. Wir haben noch ein zweites Auto, wir fahren in Urlaub. Wir können hier eh nichts machen.
Oh, ist das sauer.
So, dann, pass auf, dann kommen meine Kinder wieder, weil sie mit Schwiegereltern futtern waren. Mein Kleiner ist laktoseintolerant. Nur mal so nebenbei gesagt. Gegessen hat er ein schönes Mettbrötchen und einen schönen, großen, kalten Kakao.
Jawohl, aber... Ah. Nicht mit laktosefreier Milch.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und den hat er auch anscheinend auf Ex getrunken.
Der Klassiker.
Jedenfalls sind wir dann losgefahren. Kurz vor der Autobahn hat er Schokomett erbrochen.
Oh, nein.
War nicht lecker. Wir hatten natürlich auch keine Wechselklamotten mit. Oh. Also sind wir von kurz vor der Autobahn wieder zurückgefahren.
Oh nein.
Wir fahren wieder los. Immer noch gut gelaunt, relativ. Kurz vorm Elbtunnel.
Mhm.
Geht mein Auto aus. Ich krieg's noch gerade so an. Rolle durch den Elbtunnel, nach dem Elbtunnel dann rechts Volksparkstadion ab.
Mhm.
Nichts mehr. ADAC.
Ja.
2 Stunden. Dann kam der ADAC. Netter Typ. Hat gesagt, ja, kann nichts machen. Hat eine Stunde lang rumgeschraubt. Also es wurde immer später und immer später. Dann hat er uns zur VW-Werkstatt geschleppt. Dort habe ich dann, weil wir kurz nach 14 Uhr da waren, war natürlich alles zu, natürlich. Musste ich halt so einen Umschlag, Nachtschalter und so weiter einschleppen. ADAC hat uns dann einen Wagen gestellt, allerdings nur für 2 Tage, nämlich bis unser Wagen wieder repariert ist. Da hat meiner Frau, dieser netten Dame vom ADAC, die Story erzählt, was uns passiert ist. Dann fing die an zu lachen. Und wer meine Frau kennt, sie hat dann Hals bekommen. Und hat gesagt, also entschuldigen Sie bitte, aber mir ist gerade...
Ist mir gar nicht zum Lachen.
Überhaupt nicht. Mhm. Die Frau sich auch entschuldigt, hat gesagt, wissen Sie was bei dieser Geschichte? Behalten Sie den Wagen einfach, bis Sie aus Dänemark wiederkommen und tauschen Sie deinen Wagen, alles in Ordnung.
Das ist ja nett.
Gott sei Dank.
Super.
So, dann sind wir auf jeden Fall nach Hause gekommen. Und jetzt, pass auf, das Geilste überhaupt. Ich weiß nicht, ob meine Schwiegereltern das jemals hier sehen werden, aber... Nee. Da komme ich an, wir haben eine Tradition. Am ersten Abend koche ich immer. Also wir kommen an, bauen alles auf, meine Frau desinfiziert alles, meine Schwiegereltern packen auch alles aus, mein Schwiegervater fängt schon an, Feuer zu machen und so weiter, die Kinder machen ihre Sachen und ich bin halt dafür zuständig, Spaghetti Bolognese zu machen.
Mhm.
Jetzt war nun dieser Tag, an dem ich von 6 Uhr morgens bis um 20 Uhr war man endlich in Dänemark, so einen Hals hatte, komme ich an und sagt meine Schwiegermutter zu mir, gut, dass du da bist, wir haben schon Hunger. Ich dachte echt jetzt, nach dem Tag lass ich mich noch kochen.
Oh.
Ja, tatsächlich habe ich dann noch gekocht.
Mhm. Auch innerlich?
Ja, auch innerlich. Das war tatsächlich, muss ich sagen,
das war der
schlechteste Tag. Aber ganz ehrlich, nichts im Vergleich zu deinem, weil ich hätte tatsächlich, nachdem ich von Frankfurt nach Waltrode gefahren wäre, wirklich den Urlaub abgehakt und hätte gesagt, liebe Familie, meldet euch regelmäßig, passt auf euch auf, viel Spaß.
Nee, du hast ja schon, also ich hatte da so viel Geld reingesteckt. Geld, was ich sonst eigentlich auch gar nicht zur Verfügung hatte. Ich hatte damals ein bisschen was gewonnen, ein bisschen Geld gewonnen. Du weißt es. Und das hatte ich tatsächlich, das war so das Erste, was ich gesagt habe, komm, das gönnen wir uns jetzt mal. So, das machen wir mal schön zusammen. Irgendwie wollten wir immer New York und so die Ostküste dann runter. Und da habe ich so viel Geld reingesteckt. Und da war ich so sauer und ich wollte da unbedingt rüber. Ich wollte unbedingt diese Reise antreten. So, auch ich wollte diese Reise antreten. Und da war mir echt alles egal.
Du hast gerade gesagt, du hast ein bisschen was gewonnen. Darf man erzählen? Wo? Nein.
Erzähle ich euch ein anderes Mal. Wir wollten nur über Urlaub sprechen.
Du machst, ja, aber wir lernen uns ja auch. Wir lernen uns ja in jeder Folge kennen.
Und das ist Olli, das letzte Einhorn auf dieser Welt. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen,
egal wohin ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Und meldet euch kurz, wenn ihr angekommen seid. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.